Hallo ihr Lieben, es ist Herbst und überall kommt Kohl auf den Tisch. Das geht geschmort aus dem Topf, als Kohlroulade oder auch als Sauerkraut. Und genau darum geht's heute auch bei Isso. Sauerkraut gilt ja im Ausland als das Leibgericht der Deutschen. Woher dieser Gedanke kommt, wie gesund Sauerkraut ist und auch nochmal ein bisschen Background-Wissen zum Thema Fermentation, das hört ihr hier bei Isso. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Achim, es ist ja gar nicht so lange her, ich hoffe, du erinnerst dich, da hast du in einer Isso-Folge erklärt, wie man Sauerkraut selber machen kann und ich habe mir dann zu Weihnachten von dir ein Glas gewünscht, deswegen steht da schon zum Fermentieren bereit im Keller.
Ja, kriegst du. Also gut. Sauerkraut steht bei mir übrigens nicht im Keller, sondern tatsächlich in der Küche. Ich finde, so fermentiertes im Glas sieht ja auch ganz gut aus, wenn man das in die Küche stellt. Glas steht jetzt nicht direkt über dem Herd oder am Fenster. Zumindest in der Anfangszeit nicht, dann stelle ich es eher raus auch. Ne? Aber ich kann dir noch mal ganz kurz erzählen, wie ich das Sauerkraut überhaupt mache.
Sehr gerne.
Es geht nämlich ganz einfach und zwar nehme ich einen Weißkohl einfach, den schneide ich in so schmale Streifen und dann vermenge ich den so in einer großen Schüssel. Ich habe so eine Mengmulde oder so eine Molle, wie man früher gesagt hat, wo man Brot gemacht hat drin. Ich finde den Prozess auch immer ganz schön so. Und dann also schmale Streifen schneiden und dann mit 20 Gramm Meersalz nehme ich dafür. So lange kneten, bis sich da so eine kleine Pfütze unten bildet, also der Kohl sozusagen im eigenen Saft steht. Und für eine größere Menge braucht man natürlich so einen Krautstampfer und es gibt ja die alten Fässer oder diese Gärtöpfe oder so Kräuter, so Krautfässer aus Steingut, ne? Die hat meine Mutter beispielsweise noch. Aber so viel habe ich dir nicht gemacht, keine Sorge.
Also, sehr gut.
Und dann machst du das oder tust du den Kohl sozusagen in ein sauberes Einmachglas. Ich übergieße die Gläser dann vorher einfach in der Spüle mit kochendem Wasser, dann sind die auch eigentlich sauber und mehr oder minder steril. Und wenn du halt mehr Mengen machen willst, dann brauchst du halt schon so ein Steingutfass und dann schichte ich das so rein, drück's fest, damit quasi so das Kraut mit der Flüssigkeit bedeckt ist und die restliche Flüssigkeit aus der Schüssel gieße ich dann auch noch ins Glas und dass der Kohl wirklich bedeckt ist und oben 2 Zentimeter etwa im Glas noch frei sind. Und dann lege ich oben ein Lorbeerblatt drauf oder dann kannst du eine getrocknete Chili drauflegen oder auch so ein Kohlblatt noch, damit eben nichts hochschwimmt und quasi über der Flüssigkeit liegt. Also so eine getrocknete Chili finde ich immer ganz gut. Es gibt auch so ein bisschen Geschmack noch ab. Und dann lagere ich das Ganze bei Raumtemperatur so 5 bis 7 Tage, etwa eine Woche. Also nicht an einen kühlen Ort stellen, sondern für die Anfangsfermentation quasi außerhalb des Kühlschranks. Ich stelle es, wie gesagt, auf den Esstisch. Sieht gut aus, ist ein schöner Blumenersatz und so. Und dann nach etwa einer Woche an einen kühlen Ort stellen. Also dann kann man es in den Kühlschrank stellen oder jetzt im Winter einfach rausstellen an einen Ort, der vielleicht so ein bisschen klimageschützt ist, also ein Balkon in eine geschützte Ecke oder so oder auf die Fensterbank. Und dann etwa so, nach etwa 1 bis maximal 8 Wochen ist das Ganze auch gut durchfermentiert. Es gibt auch zig Videos dazu im Netz oder auch Pakete, so Sauerkrautpakete, wo alles schon dabei ist, also die komplette Ausrüstung. Und ich finde, das kann man auch super dann so nach der Zeit auch einfach mal als Salat essen. Also man muss das gar nicht irgendwie so richtig einkochen oder so, was man sowieso nicht tun sollte, sondern einfach mal zwischendurch, dass man so ein bisschen vernascht, super gesund.
Ich muss auch sagen, ich mag Sauerkraut super gerne. Meine Oma hat das auch immer zu Hause gemacht. Ich bin nur selbst einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, zu faul, das zu machen. Ich bin ja nicht so eine Küchenfee, wie ihr mittlerweile wisst. Deswegen freue ich mich sehr, wenn du mir deinen Sauerkraut mal mitbringst und vielleicht gehe ich die Anleitung dann mal durch und mache das dann auch mal selbst.
Aber dann musst du hier auch sagen, wie es schmeckt.
Mache ich auf jeden Fall. Ich werde dann ein kleines Tasting machen. Ja, ich habe es ja eben schon angekündigt. Sauerkraut gilt als das deutsche Nationalgericht. Und um Sauerkraut aber erstmal zu verstehen, muss man, glaube ich, auch ganz kurz nochmal das Fermentieren erklären. Also eine ganze Folge darüber haben wir auch schon gemacht. Das war die Nummer 56. Und deswegen trotzdem nochmal die Kurzvariante vielleicht. Was passiert bei der Fermentation von Kohl zu Sauerkraut?
Ja, das ist total spannend. Aber ganz witzig übrigens finde ich, dass wir sind ja so die Sauerkrautnation international schlechthin. Also wir haben sogar den Titel in den USA ja immer noch als die Krauts, ne? Also von Sauerkraut, the Krauts, weil wir angeblich quasi so viel davon essen. Stammt noch aus einer Kriegszeit, was die Amerikaner damit rübergenommen haben. Gesagt, oh, die essen da nur Kraut. aber der Pro-Kopf-Verbrauch von Sauerkraut ist tatsächlich in den USA und Frankreich höher als bei uns. Also
ach,
eigentlich
echt?
Müssen die the Krauts heißen, das wollte ich nur mal so am Rande bemerken.
Okay.
Aber zur Fermentation, also bei der Fermentation, weil Moleküle in Lebensmitteln, also meistens ist es Zucker oder werden Zucker von Mikroorganismen wie zum Beispiel Milchsäurebakterien verstoffwechselt. Im Prinzip muss man sich das vorstellen wie so eine Art der Vorverdauung und unser Darm muss dann weniger Arbeit leisten und wird entlastet, weil das eben die Mikroorganismen schon vorher tun. Und außerdem haben die Mikroorganismen bei der Fermentation, die dabei entstehen und sich vermehren, halt auch einen großen positiven Einfluss auf die Darmflora. Deshalb ist beispielsweise auch ein Brot, das eine lange Gehzeit hatte, für uns viel bekömmlicher, weil die Mikroorganismen dann schon mal die Aufgabe übernommen haben, die sonst unser Darm bzw. das Mikrobiom übernehmen müsste. Das kennt man ja vielleicht, wenn man so einen Hefeteig mal gemacht hat und lässt den ruhen, stellt dann auf die Fensterbank und dann entstehen bei der Gärung, also wenn Glucose und andere Zucker zu Milchsäure abgebaut werden, Blasen. Das sind die Gase, die entstehen. Und die würden halt bei einer kurzen Standzeit von dem Brot bzw. Gär- und Ruhezeit bei uns im Darm entstehen und dann halt für die, ja, die Probleme verursachen, dass wir eben Blähungen bekommen und so weiter. Und deshalb macht eine Fermentation Lebensmittel grundsätzlich verträglicher, aber auch deutlich gesünder.
Ja, das hast du nochmal schön sehr gut zusammengefasst. Was macht denn Sauerkraut so gesund denn jetzt?
Also Sauerkraut macht ein super Immunsystem und das kann man wirklich so sagen, ein super Immunsystem. Da gibt es eine tolle Studie aus Leipzig beziehungsweise das Rudolf Schönheimer Institut für Biochemie der Medizinischen Fakultät zu. Und die ist im BLOS Journal veröffentlicht worden und erschienen. Und die hat gezeigt oder belegt, dass die Wissenschaftler erstmals die Milchsäurebakterien, wie sie im Sauerkraut sind, mit unserem Körper interagieren können und quasi eine gesundheitsfördernde Wirkung auf unser Immunsystem haben. Also die haben das gezeigt und belegt, an was das liegt. Das liegt an verschiedenen Rezeptoren. Und zwar teilt die sogenannte D-Phenyl-Milchsäure unserem Immunsystem und den Fettzellen auch, ja, wohlgemerkt, über einen Rezeptor mit, dass wir zum einen Fremdstoffe und zum anderen Energie aufgenommen haben, was wiederum die optimale Energieaufnahme und Speicherung und unser Immunsystem auch positiv beeinflussen kann. Also das neu entdeckte Prinzip würde auch erklären, warum die Milchsäurebakterien uns schlank machen, weil eben die Insulinausschüttung optimiert ist und dadurch haben wir auch weniger Hunger. Es kommt also nicht so zu Fehlzündung mit der Insulinausschüttung und wir produzieren effizienter Insulin. Und das wissen wir ja, je weniger Insulin da ist, umso weniger Hunger haben wir und umso höher ist parallel die Fettverbrennung. Also das ist der Zusammenhang sozusagen zu dem, ja, warum wir auch uns schlank halten können. Naja, aber es gibt auch aktuelle Forschung aus Stanford von Justin Sonnenberg, die noch viele weitere Vorteile von fermentiertem Sauerkraut beziehungsweise durch den probiotischen Milchsäurebakterien oder die probiotischen Milchsäurebakterien belegen. Beispielsweise soll schon nach einer kurzen Zeit, also nach einem kurzzeitigen Verzehr von fermentierten Lebensmitteln, wie eben Sauerkraut, die Darmflora positiv beeinflusst werden, weil wir sie eben ja füttern sozusagen mit den lebenden Kulturen und dadurch eben eine größere bakterielle Vielfalt da ist und das Ganze auch nachhaltig. Also das ist ja das, was Urvölker uns noch zum Vorteil haben. Die haben ein recht großes, breites Mikrobiom. Man muss sich das vorstellen wie eine breite, große, wilde Blumenwiese und deshalb können die auch besser verdauen, haben weniger Probleme und haben auch diese Zivilisationskrankheiten oder Unverträglichkeiten auch nicht. Und auch der Verzehr von fermentierten Produkten hat auch hier gezeigt, wie Sauerkraut, dass es zu einer deutlichen Verbesserung bestimmter Immunwerten geführt hat. Und gleichzeitig ist die Anzahl an Entzündungsbotenstoffen deutlich gesunken. Also die positive Wirkung aufs Immunsystem. Und dann hat Fermentiertes einen großen Anti-Aging-Einfluss, also ein großes Anti-Aging-Potenzial. Machen also nicht nur Lebensmittel länger haltbar, sondern sprichwörtlich auch uns tatsächlich, weil sie eben nennenswerte Mengen an Spermidin enthalten. Und wie ja, so eifrige Hörerinnen von unserem Podcast wissen, hat Spermidin ja eine wichtige Funktion bei der sogenannten Autophagie, also bei dem Zellrecycling. Und da steckt eben in fermentierten Produkten wie Sauerkraut eben eine ordentliche Portion Spermidin drin. Und deshalb hat man auch dann gutes Zellrecycling und ja ein großes Anti-Aging-Potenzial. Und last not least.
Wow, noch was, okay.
Ja. Fermentation, und das finde ich besonders spannend, kann den Vitamingehalt steigern. Also durch quasi eine Zersetzung von Lebensmitteln, eine Verarbeitung von Lebensmitteln, was ja eigentlich zur Haltbarkeitmachung geschehen ist, ne, die Fermentation. Dadurch kann man auch den Vitamingehalt erhöhen. Beispielsweise verdoppelt sich beim Kohl der Gehalt an Vitamin B1, 2 und B12 durch das Fermentieren innerhalb von 3 Wochen. Also innerhalb von 3 Wochen, das ist so ungefähr die Fermentationszeit, ich habe gesagt, zwischen 1 und 8 Wochen, hat man schon nach 3 Wochen den doppelten Gehalt der eben genannten B-Vitamine. Also Sauerkraut absolut top, reich an Milchsäurebakterien, das ist ganz wichtig fürs Immunsystem, reich an Spermidin, gut gegen fürs Anti-Aging, sogenannte Autophagie, und Fermentation kann den Vitamingehalt steigern. Also das sind eigentlich so die wesentlichen Vorteile.
Das ist echt krass, da müsste Sauerkraut viel häufiger mal auf meinen Teller landen, nicht nur immer, wenn ich mal bei Oma einmal mehr eingeladen bin. Also echt krass. Du hast ja die Selbstmachanleitung in Folge 211 schon gegeben, aber muss ich das denn jetzt immer selbst machen? Gerade für mich, habe ich ja schon gesagt, ich bin ja ein bisschen faul. Oder kann ich zum Beispiel auch mal zum Sauerkraut im Glas oder Beutel greifen, damit es richtig gesund ist?
Jetzt wirst du erstmal von mir versorgt, aber nein, natürlich muss man nicht sich selbst hinstellen und Sauerkraut einwecken, einmachen und so. Wichtig ist nur, dass man reichlich von diesen gesunden Inhaltsstoffen, also den Milchsäurebakterien, damit man die erhält und auch profitieren kann, dass eben das Sauerkraut nicht pasteurisiert ist und zu lange eingekocht wurde. Also wenn man Lebensmittel nur kurz bei 60 bis 90 Grad erhitzt, also sogenannte Pasteurisieren, da werden Bakterien weitgehend abgetötet. Und so halt auch eben gehen auch die guten Bakterien kaputt im Sauerkraut. Und deshalb sollte man das eben nicht tun. Ne? Also möglichst nicht stark erhitzen, aber ich kann auch super Sauerkraut einkaufen, ein fertiges Sauerkraut. Ich sollte halt eben nur darauf achten, dass es nicht pasteurisiert ist.
Okay, und wenn Sauerkraut dann auf dem Teller landet, wahrscheinlich dann nicht nochmal hochheizen, oder?
Nee, also grundsätzlich eben nicht stundenlang einkochen, so wie man es früher gemacht hat oder was man von Muttern oder Oma her kennt, dass da stundenlanges Fleisch irgendwie drin eingekocht wurde, also bei 100 Grad. Das ist dann das sogenannte Sterilisieren. Das geht also über das Pasteurisieren hinaus. Da werden eigentlich alle Mikroorganismen abgetötet, die Lebensmittel eben verderben könnten. Hat man halt früher gemacht, dass da nichts mehr drin ist an ungünstigen Mikroorganismen. Der Nachteil ist halt, dass das Gemüse einen Großteil der Nährstoffe verliert. Also die Mikroorganismen, also Milchsäurebakterien, die sind sowieso dahin. Aber es werden halt auch Vitamin A, C, Thiamin, Riboflavin und so weiter ein Drittel bis zur Hälfte zerstört. Also wenn man die einmal einkocht und der weitere Verlust, wenn man es dann immer wieder erhitzt, beträgt dann auch wieder 5-20%. Also das sollte man eher nicht machen, wenn man jetzt zumindest was haben will von den Gesundheitsvorteilen im Sauerkraut, ne?
Sehr gut. Also bei mir sind keine Fragen mehr offen jetzt zum Thema Sauerkraut. Ich würde jetzt sagen, ich bin auch mittlerweile ein Profi. Aber wir haben noch ein Highlight der Woche für euch.
Das Highlight der Woche.
Das passt heute, glaube ich, ganz gut zum Thema haltbare Lebensmittel. Deswegen, Achim, was hast du uns mitgebracht?
Den Brokkoli tatsächlich. Der hat ja auch tatsächlich Saison. So, gibt es aber immer tiefgekühlt, zu dem ich eigentlich immer greife. Warum, sage ich gleich. Weil Brokkoli hat von allen Kohlsorten mit Abstand den höchsten Gehalt an einem super gesunden Glucoraphanin. Das ist toll. Und es gibt recht gute Belege dafür, dass eben dieses Glucoraphanin den Cholesterinspiegel positiv beeinflusst, den Blutzuckerspiegel optimiert, grundsätzlich oxidativen Stress verringern kann, was ja ganz wichtig ist, weil der verantwortlich für die Entstehung verschiedener Erkrankungen. Allerdings verliert eben der Brokkoli, wenn er unverpackt gelagert wird, im Vergleich zu Tomaten, die ja gewinnen bei der Lagerung, also dieses Inhaltsstoffs Lycopin. Binnen weniger Tage nach der Ernte, dann hat der Brokkoli bis zu 80% seines Glucoraphanins verloren und 50% der Antioxidantien. Also das sind chemische Verbindungen, die eben die Oxidation anderer Stoffe verhindern. Und wo man sich eben vor Zellschädigungen schützen kann oder vor freien Radikalen, Stichwort Hautalterung, Krebsentstehung und so weiter. Und deshalb würde ich sagen, also entweder man verpackt den gut und packt den ins Gemüsefach, lagert den kühl, dass man den in eine Box packt oder so, aber nach Möglichkeit eben frisch verzehren. Oder deshalb greife ich halt oft zu TK-Brokkoli, weil das eben wie so ein Frischetresor ist. Ne? Also durch dieses Schockgefrieren bleiben da halt möglichst viele der gesunden Inhaltsstoffe enthalten und eben auch dieses Glucoraphanins, was ganz wichtig ist. Ein Lifehack, der jetzt nicht so besonders nachhaltig ist, aber wenn Brokkoli in Folie verpackt und kühl gelagert wird, statt lose im Kühlschrank, dann lässt sich der Verfall, wie gesagt, aufhalten. Und der Trick eigentlich dabei, wenn ich jetzt den Brokkoli zubereite und dann beim Essen, also wenn man den quasi in Salat oder als Gemüse nimmt, noch einen Teelöffel Senf dazu gebe, dann habe ich quasi wieder fast den Wert an den wertvollen Inhalt Inhaltsstoffen, Glucoraphanin und so weiter, wie von frischem Brokkoli.
Ach,
also einfach den Senf, genau, das sind die Senföle auch, die den Brokkoli dann wieder aufwerten. Außerdem, was ich auch sehr spannend finde, haben wir auch schon in der Folge gehabt, zum Thema Männerpotenz und so. Brokkoli kann liebesmüde Männer und Frauen wieder munter machen, weil Brokkoli nämlich das biologisch aktive Testosteron und die enthaltenen Glucosinolate, also die Senföle, die sorgen für ein günstiges Verhältnis und Gleichgewicht der Hormone Testosteron und Östrogen, was wichtig ist. Das heißt unterm Strich schon 2 Portionen Brokkoli, also etwa 2 Handteller voll am Tag, können dafür sorgen, dass fürs Liebesleben wichtige Hormone reguliert werden. Ja, so.
Okay, und wie bereitet man den TK-Brokkoli dann am besten zu? Weil ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal einen Tipp von dir.
Also am besten, man dämpft oder dünstet den Kohl möglichst kurz und mit möglichst wenig Wasser. Also beim Kochen gehen am meisten der gesunden Inhaltsstoffe verloren, beziehungsweise ins Wasser. Und wenn man das Wasser dann auch nicht mitverwendet, also beispielsweise ja für eine Suppe hitzt man auch wieder, ist auch nicht so besonders gut, aber dann bleiben die gesunden Inhaltsstoffe im Wasser drin. Und es ist wirklich wahr, aber in der Mikrowelle lässt sich der Gehalt an Vitamin A und Carotinoinen bis auf das 5-fache erhöhen. Das liegt einfach daran, dass sich die Zellen, die werden aufgebrochen durch die Mikrowelle oder die Strahlen und dadurch werden tatsächlich auch Nährstoffe freigesetzt. Also hat nicht nur was Negatives, sondern in dem Fall kann die Mikrowelle in der Zubereitung auch den Gehalt im Brokkoli an bestimmten Vitaminen erhöhen. Ja, und das ist eigentlich so eine ganz gute Variante. Ansonsten halt möglichst wenig Wasser, möglichst kurze Gar- und Dämpfzeit.
Wow, okay. Du hast mir heute 2 Lebensmittel schmackhaft gemacht. Sauerkraut und Brokkoli. Weiß nicht, was ich nachher einkaufe. Ich fasse die Folge nochmal kurz zusammen. Also Sauerkraut ist ein echter Immunbooster. Schon so ein bisschen Sauerkraut ist super für unsere Darmflora und sozusagen Anti-Aging von innen. Außerdem ist die Fermentation natürlich ein guter Weg, um den Kohl länger haltbar zu machen. Und dabei ist die Haltbarkeit nicht der einzig gute Effekt. Auch der Vitamingehalt erhöht sich im Einmachglas. Aber das Beste, ihr könnt es einfach zu Hause machen. Ja.
So ist es.
Und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben.
Oder ich bring's dir mit.
Sehr gut, da freue ich mich übrigens schon sehr drauf. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wir sagen bis nächste Woche, ihr Lieben.
Tschüss.
Mach's gut.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lu, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!